Eigentlich würde an dieser Stelle der Cold Opener zur heutigen Podcast-Folge im Rahmen der ersten Runde des World Matchplays kommen. Das ist in dieser Woche anders, denn am vergangenen Donnerstag gab es eine Info, die die Dartszene in Deutschland zutiefst getroffen und erschüttert hat. Und zwar ist das das viel zu frühe Ableben von Thomas Shorty Seiler, der am Donnerstag letzte Woche, 5 Tage vor seinem 50. Geburtstag, viel zu früh verstorben ist. Wir möchten an dieser Stelle unser tiefstes Bedauern und Beileid ausdrücken. Thomas Seiler, Shorty, eine Legende in der deutschen Dartszene, der erste PDC-WM-Teilnehmer gemeinsam mit André Welge. 4-mal war er bei der PDC-WM mit dabei, 3-maliger deutscher Meister, jemand, der auch abseits von seinen sportlichen Erfolgen viel in der Dartszene in Deutschland investiert hat und einen bleibenden Eindruck hinterlassen wird. An dieser Stelle unser aufrichtiges Bedauern und unser herzlichstes Beileid und ganz viel Kraft an alle Angehörigen, an Familie, an Freunde in dieser schweren Zeit. Thomas Shorty Seiler.
Hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Herzlich willkommen zurück zu Checkout, dem Sport1 Darts Podcast. Heute hier schauen wir auf die erste Runde des World Matchplays. Es sind einige interessante Paarungen, die schon gespielt worden sind. Und wenn ich sage, wir schauen da jetzt drauf, top aktuell, Aufnahme am Dienstagmorgen, dann heißt wir in dieser Woche, dass Kevin aktuell nicht dabei ist, denn er ist wie angekündigt im Urlaub. Ich habe mir aber fachkundigen Ersatz besorgt und zwar sitze ich hier mit Jan Toden. Hallo Jan.
Morgen Micha.
Die meisten Podcast-Hörer, die uns schon ein paar Wochen länger hören, werden ihn kennen und er war schon die ein oder andere Folge da, deswegen glaube ich, können wir uns jetzt hier die große Vorstellungsrunde sparen. Lass uns direkt thematisch zum World Matchplay einsteigen. Was ist dir insbesondere hängen geblieben von den vergangenen 3 Tagen?
Mir ist hängen geblieben von den vergangenen Tagen, dass ich finde, dass es erstaunlich viele Sieg-Averages um die 100 gibt, also das Niveau, die sind gleich alle gut reingestartet. Es gibt auch einige Verlierer, die über die 100 gespielt haben. Es gab, ich glaube, ihr hattet in einer der letzten Folgen spekuliert, ob 4 oder 5 Gesetzte rausgehen. Es gab die paar Gesetzten, die rausgegangen sind, einige vielleicht auch nicht überraschend. Es haben sich im Großen und Ganzen aber ja doch die Favoriten, würde ich sagen, oder ja, unsere Favoriten durchgesetzt. Da war ja vielleicht außer dem Spiel MVG gegen Littler waren doch die Rollen relativ klar verteilt. Und da gab es dann wiederum mit Cross und Bunting auch 2 der Favoriten, die sich wirklich schwer tun mussten. Und das waren auch die Highlight-Spiele dieser ersten Runde, dass wir da gleich schon die Verlängerung und einmal sogar den Decider hatten. Das hat mich schon abgeholt und das Turnier geht aber jetzt dann, nimmt jetzt richtig Fahrt auf und die nächste Runde wird auch sehr spannend werden.
Wir melden uns hier bei Checkout heute bereits am Dienstag, wie angekündigt, da es natürlich wesentlich mehr Sinn ergibt, das einen Tag vorzuziehen aufgrund des Turniers. Hören uns dann wieder regulär am Freitag. Was mir hängen geblieben ist von dem Turnier, wir haben keine Deutschen mehr dabei. Ein Wahnsinnsauftritt von Humphreys. Super Spiele wie beispielsweise Cross van Veen oder Bunting Joyce, der 9-Darter von Dimi und natürlich auch Enttäuschung wie beispielsweise ein Dave Chisnell, der mal so gar nicht abgeliefert hat. Lass uns das jetzt aber alles chronologisch besprechen, würde ich sagen. Wir gehen die Spiele einfach so durch, wie sie gefallen sind und beginnen am Samstagabend mit der Eröffnungspartie zwischen Gervin Price und Daryl Gurney. Ein ungefährdetes 10-4.
Muss man so sagen. Gervin Price hat mir hier sehr gut gefallen. Das war wieder so ein Auftritt, der Hoffnung macht, dass da vielleicht es weitergehen kann für ihn in dem Turnier. Körpersprache hat gestimmt, seine Doppel-20 hat ihn quasi nicht im Stich gelassen, völlig ungefährdet. Gurney hatte Chancen, reinzukommen ins Match, insbesondere als er vor der 2. Pause 2 Darts zum 5-5 verpasst. Dann war das Ding gelaufen und danach macht er ja auch kein einziges Leck mehr. Und auch seine Körpersprache war dann, wie wir es von Daryl Gurney kennen, wenn es nicht läuft, war schlecht und war insbesondere auch auf die Doppel dann schlecht. Aber gut vom Price, auch er spielt quasi 100 Punkte.
Ja, das war definitiv stark. Ist auch der erste Matchstart dann am Ende, der bei ihm sitzt. Ähnlich stark aufgetreten ist Johnny Clayton. Der spielt sogar knapp über den 100 Punkten, wurde noch etwas mehr gefordert als Gervin Price von Daryl Gurney. Johnny Clayton, der siegt am Ende mit 10-7 gegen Raymond van Barneveld. Das war wirklich ein sehr, sehr solider Auftritt von Johnny Clayton. Man hat gemerkt, dass er den Rückenwind vom Players Championship-Sieg hier mitnehmen konnte. Startet direkt rein, checkt 106 Punkte von Clayton. Also im allerersten Leg direkten Break. Barney durch die Partie hinweg gut gespielt, aber immer mal wieder so ist mir aufgefallen, ein Millimeter, der vielleicht gefehlt hat. Also so ein Dart, der mal an die falsche Seite vom Draht geht, mal in die Triple 7, mal in die Triple 1, solche Sachen und immer wirklich knapp. Clayton kann dann ein weiteres Mal breaken zum 9-6 am Ende der Partie über einen kleinen Exhibition-Weg, Single 3, Doppel 8, Doppel 8. Am Ende aber wirklich einfach ein verdienter Sieg.
Ja, und er macht es dann auch am Ende sogar nochmal mit einem 11-Darter zu. War eine eindeutige Sache. Eigentlich wie Price Gurney, nur dass das Ergebnis sich knapper anhört, das war eigentlich ein relativ ähnlicher Verlauf, so meiner Meinung nach. So schön es ist, Raymond immer wieder auch im Blackpool zu sehen. Er ist jetzt, glaube ich, 6 oder 7 Jahre, ich glaube seit 2018 ohne Sieg, damals noch gegen Kyle Anderson hat er gewonnen. Das ist nicht mehr das Turnier, bei dem er sich umgesetzt in der ersten Runde durchsetzt, aber immer wieder schön und er begeistert die Massen, wenn er raufkommt. Aber verdient. Trotzdem denke ich, Johnny Clayton wird sich gegen die verbliebenen Gegner steigern müssen, um eine Runde weiterzukommen.
Kommen wir zur dritten Partie am Samstagabend und ich glaube, da werden wir mal etwas länger verweilen, denn es ist die erste Partie mit deutscher Beteiligung gewesen. Luke Humphries gegen Ricardo Pietrzko. Ich muss sagen, ich habe Ricardo lange nicht mehr so stark spielen sehen. Ricardo hat das auch selber nach dem Spiel gesagt, dass er lange nicht mehr so viel Spaß auf der Bühne hatte und das hat man ihm auch angesehen. Es war eine wirklich gute Partie von beiden. Am Ende ist es zwar ein ungefährdeter Sieg von Humphries mit einem 10-4, aber das Ganze ist auch daher geschuldet, dass Humphries hier fast 109 Punkte im Schnitt spielt. Ricardo spielt hier 100,74, also wirklich ein richtig gutes Spiel auf Top-Niveau.
Das ist wirklich auf Top-Niveau gewesen und ich kann das alles nur unterstreichen, was du gesagt hast. Mir hat Ricardos Körpersprache super gefallen und er hat eben jetzt erstmals, seitdem man ihm oder erstmal seit langem auf der Bühne, wenn man ihn im TV gesehen hat, wieder das ausgestrahlt, was ihn eigentlich ja im letzten Jahr auch und Anfang diesen Jahres so stark gemacht hat. Er hatte Spaß bei der Sache. Auch bei verlorenen Legs hat man ihm die Freude angesehen, als er die 150 zum Beispiel knapp verpasst. Das war die richtige Körpersprache und er hat das auch so in seinen Insta-Stories vorher eigentlich und danach hatte man auch so diese Gefühle, er geht da jetzt mit der richtigen Stimmung hin und ich hoffe, dass er sich das erhalten kann. Am Anfang hatte ich so ein bisschen Sorge, das Publikum hat ihn ja gerade auch im ersten Leg oder die ersten Legs immer wieder ausgepfiffen. Da dachte ich, hoffentlich kommen hier nicht so Vibes rein wie letztes Jahr gegen Bo Greaves. Aber er hat sich da nicht kirre machen lassen und hat dann ja auch mit einer Wahnsinnsleistung das Publikum mit überzeugt. Die beiden spielen den höchsten gemeinsamen Average, den es je in der ersten Runde beim World Matchplay gegeben hat. Teil eines solchen Matches gewesen zu sein, da muss er positive Dinge rausnehmen. Und wenn dann seine Doppel nur halb so gut gewesen wären wie in der zweiten Hälfte des letzten Jahres oder bei seinem Eurotour-Sieg, dann wäre hier die Sensation drin gewesen, denn leider hat ihn diese Stärke eigentlich im Stich gelassen.
Ich glaube, Ricardo auch einer von 6 Spielern oder so, die bei ihrem Debüt beim World Matchplay einen dreistelligen Average haben spielen können. Also wirklich eine gute Leistung. Du hast es angesprochen, im ersten Leg, da verpasst Ricardo 3 Darts dann auch schon mal auf Tops. Humphries kann das direkt nutzen. Das war diese Anfangsphase, wo es den ein oder anderen Pfiff vielleicht noch gab. Es geht dann mit 4-1 in die Pause. Was ich noch eine, ja, ich sag mal, kleine Schlüsselszene fand, jetzt nicht für den Spielverlauf, aber es gab eine unachtsame Szene im 7. Leg von Ricardo, als er bei 121 Punkten nach Vollbull und Single 13 die Single 18 treffen will und dann das Segment komplett verfehlt. Er holt das Leg dann aber doch noch, weil Humphreys eben auch nicht in dem Moment checken kann. Humphreys hat super stark gespielt. Ich meine, das zeigen auch die 109 Punkte hier knapp. Aber ich würde die These aufstellen, dass Humphreys nicht einmal sein A-Game hier wirklich ausgepackt hat. Also er hat gescored wie ein Weltmeister, ist er natürlich auch, aber spielt die 109 Punkte im Schnitt. Doch die ganze Partie kommt kein einziges High-Finish. Also ich glaube, kein einziges High-Finish. Ich glaube, das höchste Checkout kommt sogar noch von Ricardo. Und von Humphreys ist es kein High-Finish über die gesamte Partie, was auch daran liegt, dass er immer wieder diesen Übergang von der Region zwischen 180 bis 250 Punkten wirklich richtig, richtig gut schafft, in den Bereich von unter 100 Punkten. Aber ich glaube, für wirklich sein absolutes A-Game hätte hier das ein oder andere High-Finish noch gefehlt.
Dem stimme ich zu. Sein Scoring hat mich sehr an die WM erinnert. Was eben fehlt, sind die High-Finishes, weil er sie aber auch nicht rausnehmen musste. Er war oft in diesem Zwei-Dart-Finish-Bereich und hat die dann auch rausgenommen. Insgesamt ist wirklich nochmal, wenn man sich das vor Augen hält, haben die in 14 Legs, 8 Legs gespielt, die 15 Darts oder besser waren. Auch Ricardo gewinnt seine Legs in 13, 14, 11, einmal in 17 Legs. Das war schon wirklich gut. Und ich hatte mir nach dem Spiel auch die Notiz gemacht, genau die, Humphreys kann noch einen drauflegen, wenn es sein muss. Und ja, also so gut fand ich, habe ich ihn auch lange nicht mehr gesehen, und insbesondere eben auch sein Zug wieder auf die Triple 20 hat mich sehr an die Spiele im Ali Pelli, die späteren Runden, erinnert.
Vervollständigt wurde der Abend durch die Partie zwischen Nathan Aspinall und Luke Woodhouse. Am Ende steht hier ein 10-8 für Nathan Aspinall. Die Partie hatte so ein bisschen einen schleppenden Start. Woodhouse, der sich das Break sichern kann und mit 2-1 führt. Dann kann Aspinall sich das Rebreak holen mit einem 128er Check. Das war ein guter Moment für ihn. Dennoch geht's mit 3-2 für Woodhouse in die Pause. Und dann die Schlüsselszene in dieser Partie beim Stand von 8-8 und Anwurf von Nathan Aspinall hat Woodhouse einen Dart auf die Doppel 12 bei 138 Punkten, trifft Triple 19, Triple 19, lässt sich da noch mal ein bisschen Zeit, verfehlt die Doppel 12 relativ klar. Das hätte die Vorentscheidung sein können, um die Partie dann in der Schlussphase auf seine Seite ziehen zu können, hätte dann Anwurf zum Match gehabt. Würdest du generell sagen, auch wenn Aspinall diese Partie gewinnen kann, wenn wir jetzt uns auch mal die Averages anschauen, dass da vielleicht ein bisschen zu viel Druck für ihn als Titelverteidiger drauf war?
Das kann ich mir schon vorstellen, dass da einiges an Druck drauf war. Hat man ja auch so in den Werbeaktionen der PDC vorher gesehen. Er musste doch hier nochmal, da nochmal mit dem Pokal posieren, musste nochmal erzählen, wie es im letzten Jahr war. Es war aber andererseits auch so ein typisches Aspinall-Spiel, wie wir es ja doch die letzten ein, zwei Jahre immer mal wieder sehen. Er kämpft, er setzt ab, er holt nochmal aus. Es sieht sehr verkrampft aus, er muss kämpfen. Aber wenn einer kämpfen kann, dann ist es auch Nathan Aspinall. Und er gibt eben nicht klein bei. Und für mich war auch dieses verpasste Break zum 9-8 natürlich ein ganz entscheidender Punkt. Aber auch in der Situation gibt dir, glaube ich, ein Aspinall, also selbst wenn Woodhouse das Break macht, hast du als Gegner wahrscheinlich trotzdem immer noch im Hinterkopf, Mist, hier, der kämpft, aber vielleicht breakt er mich jetzt zurück. Und wir sehen es ja dann nachher auch noch bei dem Match zum Beispiel von Cross und Van Veen, dass nicht immer der gebreakt hat, dann in der Verlängerung oder dem Decider auch gleich seinen Anwurf durchbringt, sondern dann ist auch nochmal Druck drauf. Und das kann Aspinall. Ich würde aber auch sagen, auch er muss noch eine Schippe drauflegen, wenn das reichen soll in der nächsten Runde. Aber er ist ein Gegner, den du nicht gerne hast, weil er dieses Kämpferische hat. Und selbst wenn es schlecht aussieht, er ist bis zum Ende dran und beißt.
kommen wir zu dem Sonntag. Es war ein unfassbarer Sportsonntag, so muss man es sagen. Dennoch abseits vom Dart, wir hatten das Finale von Wimbledon im Tennis. Wir hatten eine unfassbare Etappe bei den Pyrenäen bei der Tour de France. Wir hatten am Abend das Finale der Fußball-EM. Deswegen wurde dann ja auch, wie angekündigt, wurden die Zeiten angepasst, die Sessions etwas vorverlegt. Und begonnen wurde die vorverlegte Nachmittagssession am Sonntag mit der Partie zwischen Ross Smith und Josh Rock, die, ich sag mal, niveautechnisch erwartet eng war, aber dann ergebnistechnisch doch relativ klar aussieht. Es ist ein 10-4 für Ross Smith, insbesondere auf die Doppel, wahnsinnig stark unterwegs gewesen, 71%, 10 von 14 Darts. Es geht am Anfang noch relativ eng los mit einem Break und 3-2 in die erste Pause. Und dann kann Ross Smith sich da immer diesen kleinen Ticken mehr vom Spiel schnappen als Josh Rock. Und am Ende macht er es dann wirklich stark. Es sind 160 Punkte zum 9-4 und Break. Das zelebriert er dann auch ein bisschen. Wer will es ihm vergönnen? Und am Ende sind es dann die 120 Punkte zum 10-4 und Match.
Ja, und er hat vielleicht das abgeliefert, was dir vorhin bei Humphries noch fehlte. Er nimmt eben auch ein paar High-Finishes raus. Er nimmt die 160 raus. Er nimmt die 120 raus. Beide hatten 14 Dart auf Doppel und da zeigt sich dann der Unterschied. Und für mich war Ross Smith so ein bisschen wieder in seiner European Tour Performance und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass er diesmal, wenn er das beibehält, hier wirklich weit gehen kann, insbesondere wenn er diese Finishes beibehält, dieses Checkout. Er hat es danach auch auf Social Media gepostet, dass er wahnsinnig happy war über sein Finishing und sagt, das war clinical, also klinisch. Und das ist ja das, was ihm manchmal auch so fehlt, diese 180er, die kann er, aber nicht immer das Checkout. Und das war eine routinierte, gute Erfahrung. Und auch wenn Josh Rock ja auch jetzt seinen ersten European Tour Titel dieses Jahr geholt hat, ist bei ihm trotzdem immer noch so dieses ja, hibbelige, überdrehte, dieses Flummi-artige. Ich glaube, der bräuchte noch ein bisschen mehr Ruhe auf diesen großen Bühnen, hier oder da mal ein bisschen mehr Dimmi-Wagen durchatmen. Dann gehen die Chancen manchmal auch nicht so schnell in den Wind. Ich hatte von ihm wirklich mehr erhofft, auch nach seinem guten Auftritt in Frankfurt. Aber ein unterhaltsames Match.
Danny Noppert, der unterliegt James Wade mit 5-10. Das war eine Partie, deren Ausgang ich anders erwartet hätte. Ich hätte Noppert ein bisschen stärker erwartet. James Wade, der nutzt hier seine Chance wieder einmal 1A. Wade, der startet mit einem 96er Check und Break rein. Es ist so ein typisches Wade-Spiel. Es gibt einen kleinen Fehler von Noppert an der einen oder anderen Stelle. Wade, der nutzt das direkt immer. Es geht dann auch mit 4-1 für James Wade schon in die Pause. Noppert, der kommt auf ein Break ran, es steht dann 5-7, kann dann aber Darts auf der Doppel-12 zum 6-7 nicht nutzen und dann ist es James Wade, der das Spiel durchbringt und für sich entscheiden kann.
Besser kann man das nicht zusammenfassen, es ist typisch James Wade und er schnappt dann zu. James Wade ist ja der Spieler, der die meisten Spiele beim World Match Play gespielt und auch gewonnen hat. Er hat nur 4-mal seine Auftaktspiele verloren und das war hier eben wieder so. Und genau, es gab gerade die ersten 3 Legs, da hat Noppert jeweils 2 Dart-Finishes, die er verpasst und dann ist Wade da und nimmt eine 96, eine 88 und eine 40 raus. Und das beschreibt, glaube ich, den Unterschied ganz gut. Noppert aber auch so ein bisschen unter dem Niveau, was wir sonst von ihm eigentlich auf der großen Bühne kennen.
Lass uns das nächste Spiel wieder einmal etwas mehr ins Rampenlicht stellen. Und zwar war es die Partie zwischen Dimitri Vandenberg und Martin Schindler. Das wirklich ein Spiel, was in ja allen Belangen, würde ich mal sagen, unterhalten hat. Am Ende steht hier ein 10-6 für Dimitri Vandenberg. Das haben wir uns wahrscheinlich alle etwas anders erhofft bzw. vorgestellt, aber Dimi wirklich super gespielt, der Neuner natürlich bislang der Moment des Turniers, so muss man es sagen. Martin leider weiterhin sieglos beim World Matchplay, hat noch nie dort ein Spiel gewinnen können. Es waren in dieser Partie 1580er in 16 gespielten Legs. Das ist wirklich herausragend. Martin, der kommt eigentlich gut rein, geht auch mit 3-2 in die Pause, hat nochmal diesen sehr guten Moment, wo er die 126 Punkte auf Bull zum 3-2 und Break vor der Pause checkt. Ja, und kann das dann nicht so ganz mitnehmen, weil sein Momentum eben auch so ein bisschen durch den neuen Data von Dimi im siebten Leg gestoppt wird.
Ja, ich hatte da sogar kurze Zeit ein bisschen Hoffnung, weil wir es ja durchaus immer wieder erleben, dass nach dem neuen Data dann bei dem, der ihn geworfen hat, vielleicht so eine kleine Pause einsetzt. Leider war das hier nicht so. Und Martin gerät erstmal ins Hintertreffen. Er kommt dann nochmal gut ran und dann setzt sich so ein bisschen bei ihm so ein Doppeldrama, beginnt dann mit mehreren Fehldarts auf Doppel 16 vor allem, glaube ich. Ich glaube, insgesamt hat er, kommt er dann auf 6 Fehldarts und ja, dann macht Dimi auf einmal 4 Legs in Folge und macht das Ding zu. Es ist wieder so eine typische Dimi Major Performance. Ich habe da eine Statistik gesehen, dass er da ja wirklich quotenmäßig sehr, sehr viele Spiele gewinnt bei den Majors, wenn es auf die großen Bühnen geht. Viel besser als auf dem Floor und das ist schon erstaunlich. Ich meine, er hatte jetzt einen Pro-Tour-Sieg, aber ja, auf diesen großen Bühnen liefert er ab und gewinnt auch ab und an einen Major. Aber das Spiel war lange, lange offen und wenn Martin ein bisschen mehr das hätte abrufen können, was ihn durchs Frühjahr getragen hat und vielleicht auch ein Ticken mehr Glück einfach gehabt hätte, ein bisschen mehr Matchglück, dann hätte das genauso gut andersrum ausgehen können. Man muss fairerweise aber auch sagen, am Ende steht trotz allem auch ein relativ niedriger Average dann bei Martin. Das ist natürlich diesen verpassten Doppeln auch geschuldet, aber das ist vielleicht auf dem Niveau dann doch ein Ticken zu wenig gewesen, leider.
Ja, du hast recht, das war mal wieder so eine typische Dimi-Major-Performance, also das ist wirklich was ganz, ganz anderes als auf dem Floor, gerade in diesem Jahr jetzt diesen einen Sieg dort mal ausgeklammert, auch gerade bei dem neuen Data habe ich mir noch notiert, wenn man sich mal anschaut, wie perfekt und mittig die Darts auch einzeln in den Feldern gesteckt haben, also das war wirklich schon par excellence, also das war richtig, richtig gut, da war jetzt nicht irgendwie, dass die, weiß ich nicht, so durch Glück noch irgendwie reingerutscht, was auch immer, sondern die hat er wirklich schon alle perfekt schön mittig reingespielt. Ja, du hast es angesprochen, Martin, der kam dann auf 6-6 ran, verpasst dann diese 3 klaren Darts auf der Doppel 16, kann keins der nächsten 4 Legs gewinnen. Ich glaube, wenn Martin sich das 7-6 holt, dann gewinnt er in meinen Augen die Partie. So hat es nicht sein sollen. Unglücklich aus deutscher Sicht, aber ich sag jetzt mal neutral gesprochen, Dimitri Vandenberg, der verdiente Sieger in dieser Partie. Welche Partie auch richtig unterhalten hat, war die letzte Partie in dieser Session und zwar zwischen Stephen Bunting und Ryan Joyce. Es ging das erste Mal in die Verlängerung in diesem Jahr. Eine sehr ausgeglichene Partie. Am Ende steht hier ein 12-10. Bunting, der war erst 8-6 vorne. Dann checkt Joyce 121 Punkte auf der Doppel 14 zum Rebreak und 7-8. Kommt nochmal ran. Joyce checkt die 167 Punkte zum 8-8. Bunting steht bei 41 Punkten Rest. Also das hätte schon dort die Vorentscheidung sein können. Dann checkt Bunting die 164 zum 9-8. Und es geht in die Overtime hinten raus. Und dann ist es der erste Matchstart von Bunting, der sitzt. Also das wirklich ein Spiel, was unterhalten hat.
Aber da auch nochmal, genau, auch Joyce kontert das Ganze dann, glaube ich, nochmal mit einem 14-Data, rettet der, also geht's in die Verlängerung. Er hat dann sogar noch eine Break-Chance, er hatte doch eine Break-Chance zum 10-9 und am Ende wirklich ein großes Niveau und tolle Spannung von beiden. Da hätte Joyce mit bisschen Glück auch durchgehen können.
Dann lass uns zum Sonntagabend springen und wir beginnen mit dem in meinen Augen unterhaltsamsten und besten Spiel des Turniers bislang, beziehungsweise das Spiel der ersten Runde bei dem Turnier in diesem Jahr. Rob Cross, der gewinnt mit 13-12 gegen Gian van Veen. Beide spielen hier über 100 Punkte im Schnitt. Es ging das erste Mal in den Last Leg Decider. Aber lass uns bei der Partie vorne beginnen, mit dem dritten Leg. Cross, der geht bei 124 Punkten nicht auf Bull mit dem letzten Dart. Rian, der steht bei 170 Punkten Rest und dann checkt Rian die 170 Punkte zum 2-1 und Break. Wie immer sehr spektakulär in dieser Szene, aber es war die richtige Entscheidung von Rob Cross, weil ich habe das damals mit Adrian Geiler hier besprochen, das ist modernes Darts, eben solche Entscheidungen zu fällen, weil in den meisten Fällen der Gegner eben so einen Shot nicht rausnehmen kann. Aber hier in diesem Moment war es halt eben spektakulär.
Dem würde ich zustimmen. Das ist schon die sichere Variante und sie fliegt dir ab und an um die Ohren. Was Rob Cross zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen konnte, war, dass Gian van Veen im gesamten Match 8-mal auf Bull geht und davon auch 4 Bull-Finishes rausnimmt, die 90, die 126, die 167 und die 170. Er verpasst, kommen wir wahrscheinlich zu, nachher auch einmal das Bull in einem ganz entscheidenden Moment. Und gerade zu so einem frühen Zeitpunkt im Match, wo du weißt, okay, wenn das jetzt schief geht, ich habe noch ein paar Legs, ist das völlig legitim, sich hier zu stellen. Wenn es 10-9 gestanden hätte, wäre Cross sicher draufgegangen und hätte seinerseits den Check versucht. Aber für einen Debütanten wirklich ein Wahnsinnsmatch von Gian van Veen vor allem, der ja sogar am Ende, und das zeigt dann wieder, dass die Statistiken manchmal doch etwas verrückt sind, wenn man auf die bloßen Statistiken schaut, sogar ein bisschen besser dasteht in Scoring und Checkout als Rob Cross. Und ja, auch der Matchverlauf dann, erst führt der eine, erst führt Gian van Veen 4-2, dann holt sich Rob Cross 6 Legs in Folge, dann holt sich Gian 5 Legs und dann fängt's an, immer so hin und her zu wogen. Das war, ja, war absolutes Highlight und schade, dass das eigentlich schon eine erste Runde war. Das war so ein bisschen wie Deutschland-Spanien im Viertelfinale einer Fußball-EM.
Nur ohne kritische und diskutable Entscheidung dabei. Zwischenzeitlich war Rob Cross 8-4 vorne. Du hast es angesprochen, das war diese Phase, wo er, 5-6 Legs in Folge gewinnen kann. Dann checkt Rian die 167 Punkte zum 5-8 und Rebreak. Da gibt es dann auch Applaus und eine Faust von Rob Cross. Rian, der checkt dann 94 Punkte über Bull, Single 12, Doppel 16 zum 6-8 und dann 126 Punkte wieder einmal auf Bull zum 7-8. Also 3 Finishes in Folge mit Bull-Beteiligung zumindest. Rian, der kriegt seinen ersten Matchstart bei 121 Punkten auf Bull zum 10-8. Der ist dann relativ weit weg, hat insgesamt 6 Matchstarts oder so und kann die dann auch beim Stand von 12-11 hinten raus nicht nutzen. Dann geht es in den Last Leg Decider und dann ist es halt einfach die Klasse von Rob Cross. Er beginnt das Leg und spielt dann eben den 12-Data. Also kann sich da im richtigen Moment nochmal sammeln und ja, bringt es dann über die Bühne und somit steht mein Siegertipp noch fürs World Matchplay.
Ja, es war wirklich, wirklich eng, insbesondere da beim 12-11. Da hätte Gian ja, glaube ich, 3 Matchstarts gehabt. Er stellt dann nochmal um, weil er auf Doppel 16 will, statt auf Doppel 19. Also nimmt sich da noch einen Matchstart. Die sind dann auch, ja, wobei so ganz knapp sind sie auch nicht, aber das ist Pech und Rob Cross geht dann durch im Decider, hat er den Zug auf die Triple. Gian, wirkt dann, er hat es dann in dem Leg nicht mehr zusammengekriegt. Wenn dein Tipp durchgeht, wirst du danach wieder sagen, es braucht in jedem Turnier ein Match, was auf Messerschneide steht, was du dann an dich ziehst, um durchzukommen. Und das kann dieses Match definitiv gewesen sein. Ich hoffe, dass wir noch ein paar auf diesem Niveau sehen.
Du weißt auf jeden Fall ganz genau, was ich sagen werde. Genauso würde ich es machen, aber nun möchte ich den Tag noch nicht vor dem Abend loben. Die nächste Partie, Joe Cullen gegen Brandon Dolan, da können wir jetzt definitiv ein bisschen schneller drüber gehen. Am Ende ein 10-4 für Joe Cullen, der spielt knapp über 100 Punkte, Brandon Dolan knapp unter 90 Punkten. Ein etwas unspektakuläres Spiel, das so vor sich hingeflossen ist. Ich sag mal, spektakulärste Szene, 130 Punkte auf Bull zum 9-4 und Break von Joe Cullen, als da eigentlich schon gar nichts mehr anbrennt. Am Ende gewinnt er das Spiel auf der Doppel-4 und steht jetzt in der zweiten Runde. Oder hat dich das Spiel anderweitig noch bewegt?
Überhaupt nicht. Da war Brandon Dolan so ein bisschen, ja, da kann man Analogie zum World Cup vielleicht ziehen. Er war so ein bisschen das Guyana der ersten Runde. Das war nix. Aber wir werden Brandon Dolan bei weiteren Majors sehen und er wird auch wieder bessere Performances abliefern. Cullen für mich fast ein bisschen besser als erwartet. Andererseits spielt es sich für ihn auch ohne Druck völlig locker auf.
Die nächste Partie, da war es Peter Wright, der Andrew Gilding mit 5-10 unterliegt. Nur 280er in 15 gespielten Legs. Zum Vergleich nochmal, Dimi und Martin werfen 1580er in 16 Legs. Gilding mit 55% auf die Doppel, 10 von 18 Darts. Wright mit nur 25%. Peter, der verpasst 121 Punkte auf Bull zum 3-4 und Rebreak, verpasst dann nochmal Darts zum 5-5. Gilding, der kann das immer nutzen und so auch seinen ersten Matchstart auf der Doppel 18, ein Spiel auf Augenhöhe, was definitiv auf die Doppel entschieden wurde. Aber Andrew Gilding hier der verdiente Sieger und Peter Wright, um den müssen wir uns weiter Sorgen machen.
Es ist, wie du sagst, und ihr hattet es ja auch vorher besprochen, und man war sich ja sicher, Peter Wright ist eigentlich der gesetzte Spieler, den jeder gerne in der ersten Runde gehabt hätte. Das ist, zieht sich jetzt leider durch die gesamte Saison. Auf den großen Bühnen geht's wirklich gar nicht gut. Und wenn du dann auf den Gilding triffst, der für mich war gefühlt die Doppel 20 bei Gilding, das war in dem Spiel so, wie es sonst Price oder Wade in der ersten Runde hier abgeliefert haben. Man wusste eigentlich, wenn da das Doppel steht, dann nimmt er es auch raus. Und Peter muss sich so ein bisschen fragen, wo die Reise hingeht. Er wirkt da zwischendrin auch teilweise ein bisschen ratlos. Ich weiß im Moment nicht, wo er sich den Mut holen soll, dass es in der nächsten Zeit besser wird.
Mut holen dafür, dass es wieder besser wird, wäre wahrscheinlich auch relativ angebracht für Dave Chisnell. Der unterliegt Christoph Ratajski mit 2-10, spielt ein Average von 85,76 Punkten. Das ist Dave Chisnells viertschlechtester Major Average aller Zeiten. Das zweite Jahr in Folge in Runde 1 beim Matchplay raus. In dieser Partie nur 180 und die kommt auch noch von Dave Chisnell, also 180 in 12 Legs. Chizzy mit 22%, 2 von 9 Darts auf die Doppel. Highlight der 121er Check von Ratajski im dritten Leg. Es geht dann auch in die erste Pause mit 5-0 für Christoph Ratajski. Ich glaube, das haben hier auch die wenigsten mich eingeschlossen kommen sehen. Zwischenzeitlich steht es 7-0. Also der Whitewash war jetzt auch nicht so weit entfernt. Ratajski und der checkt dann am Ende 4 Minuten vor Anpfiff des EM-Finals zum 10-2. Also ein knappes Match. Hierbei hätte der PDC wahrscheinlich den Public Viewing Plan verhagelt. Wahrscheinlich wollte Dave Chisnell auch einfach nur das EM-Finale in voller Länge genießen können.
Das ist auch so ein bisschen die Frage, die sich mir auch gestellt hat. Hat ja auch fast entschuldigend die Hand gehoben, als er da im achten Leg sein erstes Leg holt und dann lieber ein Ende mit Schrecken und noch Fußball gucken können, ob das seine Stimmung dann gehoben hat. Sei mal dahingestellt. Trotz allem, du hast es gesagt, er war nur viermal schlechter bei Majors. Chizzy kann große Bühnen und das wird ihm jetzt keinen großen Knick geben. Der wird sich rehabilitieren in einer der nächsten Turniere. Das kann leider zwischendrin so passieren. Extrem schlechtes Timing, wenn dir das dann auf der großen Bühne und nicht auf dem Floor passiert, so ein Spiel. Aber das ist eine andere, er spielt ein anderes Jahr als Peter Wright und hat sich leider das schlechte Spiel zum falschen Zeitpunkt genommen.
Schreiten wir weiter in der Aktualität und wir befinden uns bereits am gestrigen Abend, am Montagabend, die Eröffnungspartie Damon Hatter gegen Ryan Searle. Am Ende steht hier ein 10-4 für Ryan Searle. Das Ergebnis ist klarer, als das Niveau war. Beide bei um die 101 Punkte im Schnitt. Damon Hatter insgesamt stark verbessert, auch besser gespielt als erwartet. Searle, der hatte eine gute Anfangsphase, checkt 167 Punkte zum 1-2 und 142 Punkte zum 2-2. Insgesamt Searle einfach etwas besser auf die Doppel unterwegs gewesen, hatte dann nochmal einen so einen Masterclass-Check zum 7-3, 130 Punkte zum Break, während Hatter auf 54 Punkten wartet. Insgesamt 10 von 18 Darts auf die Doppel. Das ist einfach der Faktor, der diese Partie hier entschieden hat.
So ist es. Es war vom Tempo her ein wirklich schönes Spiel. Man hätte sich von Hatter hier ein bisschen mehr erwartet, wobei ja auch seine Averages oder seine Statistiken hier gut sind. Aber Ryan Searle war den Tick besser und insbesondere, als er das 0-2 dann kontert mit diesen hohen Checkouts, wie du es gesagt hast, und dann auch davonzieht, da hat er eigentlich nie einen Zweifel dran aufkommen lassen, dass Hatter das noch umbiegen könnte. Und genau, wenn man sieht, wie Hatter beim World Cup gestruggelt hat, dann war das für ihn ja auch schon wieder eine große, große Steigerung. Auch er spielt hier über 100 Punkte. Ja, es kann nur einen Sieger geben. Ryan Searle war hier besser. Hat wahrscheinlich in der Vorbereitung ordentlich mit Gary Anderson trainiert. Gary hat es dann nicht geholfen und Ryan Searle ist so ein Kandidat, der durchaus noch ein Spiel gewinnen kann.
Kommen wir zu einer Partie, auf die wir uns alle im Vorfeld gefreut haben. Es war Michael Smith gegen Gary Anderson. Am Ende steht hier ein 10-5 für Michael Smith. Der spielt es wirklich stark mit 102 Punkten im Schnitt. Die Schlüsselszene definitiv Leg 4 und 5. Anderson, der führt schnell mit 3-0, auch weil Michael Smith da noch etwas liegen lässt. Dann kann Anderson das zweite Break nicht bestätigen. Es gibt einen Rebreak von Smith zum 1-3. Anderson, der muss hier zum 4-0 checken. Danach ein wichtiger Hold zum 2-3, nachdem Anderson einen Dart auf Tops verpasst. Es hätte da auch schon möglicherweise mit 4-1 für Anderson in die Pause gehen können. Smith, der gewinnt nach 0-3 Rückstand, 7 Legs in Folge. Anderson, der ist stark im Scoring, fast gleich auf bei den 140ern. Bei den 180ern ist er sogar mit 7-4 vorne, aber er vergibt einfach viel zu viel auf die Doppel, steht da am Ende bei knapp 30%. Und bei solchen Partien ist das dann einfach spielentscheidend. Bei Anderson, da fehlt so ein bisschen diese letzte Schärfe auf der Bühne. Also er ist dann doch manchmal da am Hadern und Lamentieren, ohne dass er sich selber so damit zurück ins Spiel holen kann. Also das ist irgendwie noch auf der Bühne so ein bisschen anders als bei einem Dimitri Vandenberg, also genau umgekehrt. Und jetzt muss man sagen, ist das Draw auch relativ günstig für Michael Smith in der unteren Hälfte. Also der lange Modus, der wird ihm dann hinten raus definitiv liegen und hat so ein bisschen auch hier was geöffnet.
Und das mit dem langen Modus unterstreichen eigentlich nochmal die Statistiken von diesem Spiel. Also Smith kommt in die ersten 5 Legs sehr schlecht rein, spielt da 85, 86 im Average und steigert sich dann hinten raus, spielt dann 112 über die letzten Legs im Schnitt. Und also ich würde ganz klar sagen, Michael Smith hat dieses Spiel gewonnen, nicht Gary Anderson ist verloren. Das Hadern kennen wir bei ihm ja auch von Siegen. Ich erinnere mich an den European Tour Sieg jetzt in Sindelfingen, als ich vor der Bühne stand und das gesehen habe. Auch da hat er eigentlich im Finale durchgehend lamentiert und sich entschuldigt und war unzufrieden, aber er gewinnt die Dinge. Aber Michael Smith hat hier mal wieder, hat seinerseits eigentlich eine gute Körpersprache gezeigt, was ja auch in den letzten Monaten nicht immer so war, und hat dann einfach nochmal den Turbo eingeschaltet. Und er hat sich insgesamt ja auch viel mehr Chancen aufs Doppel erarbeitet als Gary und steht da beim Checkout im Schnitt gar nicht so viel besser da als Gary, aber in diesem Match hatte ich das Gefühl, die reine Checkout-Quote ist nicht die Wahrheit, sondern ich glaube, auch das hattest du, war das auch mit Adrian besprochen. Hier war es die Frage, checkt er denn, wenn er die Aufnahme hat? Also es ist nicht immer der Erste, aber wenn er 2 oder 3 Darts zum Checken hat, dann hat er die rausgenommen. Ja, es war vielleicht nicht immer der Erste, manchmal nur der Dritte, dann bist du bei 30%, trotzdem hast du dein Leg gecheckt. Und er stand bei vielen 2-Dart-Finishes und hat die dann auch rausgenommen. Und in der Form und mit dem Modus, da bin ich bei dir, und der Auslosung, könnte das mal wieder ein Turnier sein, wo wir ihn auch vielleicht noch im Halbfinale oder Finale sehen.
Von dieser Superpartie ging es dann zu dem Erstrunden-Lineup, der Partie, auf die wir alle gewartet haben, was auch das potenzielle Finale hätte sein können. Michael van Gerwen gegen Luke Littler. Am Ende ist es Michael van Gerwen, der diese Partie mit 10-6 für sich entscheiden kann. Spielt knapp 102 Punkte im Schnitt, Littler knapp 101. Es war ein tolles Match, kommt aber längst nicht an die Partie Cross gegen Van Veen ran. Dafür fehlte dann in dieser Partie auch so ein bisschen das Drama. Van Gerwen, der sendet wieder ein gutes Signal, an den wichtigen Momenten zur Stelle zu sein. Littler, der hat das Feuer irgendwie nicht so richtig entfachen können. Ihm fehlte da so das gewisse Etwas in diesem Spiel, was es eben gegen Michael van Gerwen gebraucht hätte. Er hat ein paar mehr schlechte Aufnahmen gehabt als Michael van Gerwen. Also da zum 5-5 verpasst er 3 Darts auf Tops. Van Gerwen checkt dann zum 6-4. Van Gerwen immer wieder stark mit dem letzten Dart in der Hand auf die Doppel. Also das, was du gerade eben kurz gesagt hast, diese funktionale Doppelquote. Van Gerwen bekommt dann seinen ersten Matchstart bei 170 Punkten Rest. Verpasst das knapp. Littler kriegt nochmal einen auf die Doppel 15 bei 109 Punkten, kann das dann nicht rausnehmen und dann ist es Van Gerwen, der am Ende die Partie auf der Doppel 8 zumacht. Das war definitiv ein wichtiger Sieg, was Van Gerwen auch viel bedeutet hat. Aber wir müssen auch aufpassen bei Michael Van Gerwen. Er hatte in den letzten Jahren immer schon wieder brillante Matches und ist dann im Spiel danach eingebrochen. Und ja, da ist so ein bisschen auch die Chance vielleicht für einen Joe Cullen, der sich von sowas dann nicht so beeindrucken lässt und da den Brandon Dolan aus dem letzten Jahr machen könnte.
Das stimmt. Ich wollte vielleicht noch ergänzen, die Szene, in der Luke Littler die 109 nicht rausnimmt, erinnerte mich so ein bisschen ans WM-Finale. Da hat er ja auch in einer entscheidenden Situation, ich glaube, er kann das 4-3 machen, verpasst und dann kippt das Match und hier war das aus. Und er hat ihn ja auch relativ weit vorbeigeworfen und relativ hektisch. Und danach war für mich das Ding auch durch. MVG, man hat gemerkt, wie wichtig ihm das Spiel war. Man hat das auch danach an einem Post von ihm gesehen, wo er nochmal sagt, hier, das war ganz, ganz wichtig und auch danke für den Support. Es hat an ihm genagt, ganz eindeutig, dass er dieses Jahr schon viele Matches gegen Luke Littler auch verloren hat und er wollte hier auf dieser Bühne sicherstellen, hey, ich bin hier der mehrfache Champion und du kickst mich hier nicht runter. Insgesamt hat mich das Match fast ein bisschen enttäuscht, weil man noch mehr erwartet hatte. Klingt verrückt, wenn man sich dann die bloßen Statistiken durchliest. Aber gerade Luke Littler hat eigentlich nicht das gehalten, was man wollte. Und ich hoffe, dass ihn das auch nochmal so ein bisschen zum Nachdenken bringt. Wir beide hatten vorhin schon besprochen, er hat danach noch einen unbedachten Post auch abgesetzt. Das sind so Situationen, in denen ihm vielleicht der Hype der ersten Monate auch mal um die Ohren fliegen kann. Dieses, ich trainiere nicht und haue euch alle weg und dann komme ich wieder. Nebenher äußere ich mich auf Social Media noch zu Lamine Yamal und hier kommt die Jugend. Das sind Spiele, an denen wächst MVG und die Frage, ob er das dann aber im nächsten Match oder noch 3 weitere Matches dieses Niveau aufrechterhalten kann, bin ich auch gespannt. Ich glaube es auch fast eher nicht. Ich glaube nicht, dass der Turniersieger am Ende MVG sein wird. Aber es war ein gutes erstes Statement, was er hier abgeliefert hat.
Abgerundet wurde dann die erste Runde in diesem Jahr durch die Partie Chris Dobie gegen Richie Etthaus. Da steht am Ende ein 10-7. Etthaus ein bisschen vielleicht unter dem Niveau, was wir erwartet haben, mit 87 Punkten im Schnitt. Es war eine sehr umkämpfte und langatmige Partie. Beide Spieler sind ja jetzt auch nicht unbedingt die allerschnellsten. Zusammen verpassen sie in dieser Partie 43 Darts auf die Doppel. ein wichtiger Moment für Doby war, als er 94 Punkte checkt über Doppel-Doppel zum 5:5, auf der Doppel-19 und dann die Doppel-19 nochmal zweimal nutzen kann zum 6:6 wenig später. Dann, wir bleiben bei der Doppel-19. Im 13. Leg verpasst Doby gleich drei Darts auf die Doppel-19. Etthaus kann das nicht nutzen. Doby baut sich um, verpasst erneut. Etthaus checkt dann in diesem Moment. Doch danach ist es Chris Doby, der die Partie drehen kann zum 8:7 in 13 Darts, hält den Anwurf und nutzt dann seinen zweiten Matchstart zum 10:7 und ist hier auch der verdiente Sieger.
Ja, ich denke, das kann man so stehen lassen. Ist kein Spiel für die Geschichtsbücher gewesen. Man muss jetzt sehen, wie die Reise bei Chris Doby weitergeht. Richie Etthaus, für den war das jetzt eine Nummer zu hoch. Es war vielleicht auch nicht ganz die Form, die wir dieses Jahr schon mehrfach von ihm auf der European Tour gesehen haben. Aber jetzt eine etwas zähe und unspektakuläre Partie und auch wegen unserer frühen Aufnahme. Ich wäre gerne etwas früher ins Bett gekommen und das zog sich doch lange hin. Aber ich glaube, mehr Wörter müssen wir über dieses Spiel dann auch letzten Endes nicht verlieren.
Dann lass uns jetzt nochmal einen ganz kleinen Ausblick wagen auf das Achtelfinale. Wir haben die Paarungen Humphreys Bunting, Clayton Vandenberg, Price gegen Ross Smith, Espinel gegen Wade, Van Gerven Kallen, Ratajski Gilding, Michael Smith gegen Doby und Rob Cross gegen Ryan Searle. Was sind für dich so die Partien, wo du drauf schaust und was glaubst du, wer sind vielleicht so, ich sag mal so, ja aus jedem Viertel, wer ist es aus jedem Viertel, der sich ins Halbfinale durchspielt?
Also draufschauen natürlich gleich auf das erste Spiel, Humphreys gegen Bunting. Wenn beide das fortsetzen, was wir in der ersten Runde gesehen haben, kann das ein echter, kann das ein Wahnsinnsmatch werden. Dann schaue ich noch auf Price gegen Smith. Da wird es laut werden auf der Bühne. Für mich ist Ross Smith einer, der in diesem Turnier vielleicht tatsächlich mal den weiten Weg gehen kann. Der ist so ein bisschen für mich das Dark Horse. Espinel gegen Wade hat irgendwie auch einen Kultcharakter. Und dann ganz unten Cross gegen Searle. Mit deinem Wort in meinen Ohren denke ich, könnte das auch ein tolles Spiel werden. Und da würde ich mich dann aber fast schon eher auf die nächste Runde freuen, wenn es dann potenziell Cross gegen Smith gibt. Wir sehen auch zwei Ungesetzte mit Ratajski gegen Gilding gegeneinander. Ist jetzt kein Spiel, was ich mir im Kalender dick anstreichen werde, aber es kommt ein Ungesetzter auf jeden Fall weiter und das wären so meine Highlights. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Doch relativ ähnlich. Also ich sage auch, dass, also ich sehe Price als Favoriten gegen Ross Smith, sage aber, wenn Ross Smith diese Partie gewinnt, ist da gerade für ihn was möglich, auch hinsichtlich eines potenziellen Halbfinals, weil er eben danach gegen den Sieger aus Espinel Wade spielen würde, wo ich ihn in beiden Fällen als Favoriten ansehen würde. Das heißt, da wäre hier jetzt wirklich auch vielleicht was möglich. Van Gerven Kallen schaue ich auch noch so ein bisschen drauf, einfach um zu schauen, wie setzt Van Gerven seine Form fort. Für mich das entscheidende Spiel, wer ins Halbfinale kommt, weil der Sieger dann gegen Ratajski Gilding spielen wird. Also das eine relativ dankbare Auslosung.
Und die beiden haben ja auch, die beiden haben ja auch tatsächlich eine ganz spannende Vorgeschichte, auch schon bei Majors. Also ja, da wird sie drin sein.
Ja, und potenziell freue ich mich dann genauso wie du auf Cross gegen Michael Smith oder auch gegen Chris Doby. Also da unten ist dann auch wieder ein bisschen was drin. Ich freue mich da definitiv drauf. Die obere Hälfte spielt am heutigen Dienstag, die untere Hälfte am morgigen Mittwoch. Es bleibt im Format Best of 21 Legs. Ansonsten, abseits vom World Matchplay, weil der Name auch in der Vorberichterstattung schon ein paar Male gefallen ist, müssen wir noch einmal ganz kurz was hier nennen. Dirk van Dijvenbode, der hat angekündigt, eine Pause zu machen, um wieder richtig fit zu werden und seine Schulter auszukurieren. Ziel ist es, bis Ende des Jahres wieder am Start zu sein. Also schon jetzt will er die Tour etwas länger skippen und pausieren. Ist, glaube ich, ein guter Schritt. Hätte vielleicht schon fast ein bisschen eher kommen sollen. Das nur gerade noch einmal ganz kurz hier als Info mit reingeschoben. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Jan. Es hat mir großen Spaß gemacht, hier auf die erste Runde zu schauen. Und dann hören wir uns, also nicht wir beide, aber die Hörer und ich uns, wieder mit einem weiteren fachkundigen Gast am Freitag im Laufe des Tages, um dann nochmal ja etwas auf die zweite, dritte Runde des Turniers zu schauen und dann den Ausblick zu geben für die finalen Spiele. Jan, ganz herzlichen Dank dir.
Ja, Micha, ich bedanke mich auch bei dir und wünsche uns allen noch ein spannendes weiteres World Match Play.
Bis dahin. Ciao.